Der Goldpreis steigt und das führt immer Goldrushes mit sich. Also Leute sind natürlich wahnsinnig angefixt, jetzt erst recht zu meinen, also jetzt erst recht das Gold rauszuholen. Und das ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was wir versuchen dort zu etablieren. Deswegen stellt uns das gerade mit der Stiftungsarbeit durchaus vor ein paar Herausforderungen.
Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
Der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse steigt und steigt und steigt dieses Jahr auf immer neue Rekordhöhen. Seit dem 1. Januar 2024 ging es bereits um bis zu 30% oder sogar über 30% nach oben. Solche Rallyes sind selten. Für Goldanleger sind sie natürlich ein Segen. Für Nachhaltigkeitsinitiativen im Goldsektor allerdings mitunter ein Fluch. Weshalb? Darüber spreche ich in dieser der 86. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetragold wieder mit der Schmuckdesignerin Guja Merkle. Sie hat im Jahr 2013, also vor 11 Jahren, die Earthbeat Foundation gegründet, mit der sie sich seither für Nachhaltigkeit im Goldmarkt engagiert. Xetragold bzw. die Deutsche Börse Commodities GmbH, also die Emittentin des Wertpapiers Xetragold, unterstützt die Earthbeat Foundation. Dazu gehört, auf die Anliegen der Stiftung aufmerksam zu machen. Und das machen wir mit dieser Podcast-Folge wieder. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Podcast-Moderator. Guja Merkle dürfte ich bereits in den Folgen 76 und 59 interviewen. Hören Sie auch da mal rein. Ich verspreche Ihnen eine andere Perspektive auf Gold und viel Hintergrundwissen. Hintergrundwissen unter anderem darüber, wie die Earthbeat Foundation Kleinstgoldminen in Afrika schließt und neue Einkommensquellen für ehemalige Minenarbeiter erschließt. In dieser Folge geht es vor allem darum, wie sich der immer höhere Goldpreis auf die Projekte der Earthbeat Foundation auswirkt und wie Probleme vielleicht lösbar sind. Guja Merkle ist in Berlin am Mikrofon, ich in Frankfurt am Main. Los geht's. Liebe Guja, hallo und klasse, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Guja, du arbeitest mit der Earthbeat Foundation daran, einen systemischen Wandel in der Goldverarbeitungsindustrie herbeizuführen. Ihr seid dafür vor allem in Afrika engagiert. Was genau ihr dort macht und in welchen Goldwissen-Podcast-Folgen Interessierte mehr darüber erfahren, habe ich soeben in der Anmoderation gesagt. Deshalb können wir gleich ans Eingemachte gehen. Beeinflusst der starke Goldpreisanstieg eure Stiftungsarbeit?
In der Tat. Also so schön, wie das für viele ist, dass der Goldpreis auf Erfolgskurs sich befindet, macht es unsere Arbeit insofern schwieriger, weil wir vor allen Dingen ja versuchen, diese Veränderung zu schaffen. Und der Goldpreis steigt und das führt immer Goldrushes mit sich. Also Leute sind natürlich wahnsinnig angefixt, jetzt erst recht zu meinen, also jetzt erst recht das Gold rauszuholen. Und das ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was wir versuchen, dort zu etablieren. Deswegen stellt uns das gerade mit der Stiftungsarbeit durchaus vor ein paar Herausforderungen.
Ja, wir gehen später nochmal konkret auf Projekte ein. Zunächst also Gold Rush. Jetzt kommen auf einmal wieder afrikanische Kleinstminenbetreiber und ihre, wie nennt man das, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die da in die Löcher, so stelle ich mir das vor, und so hast du es ja auch mal geschildert, da reinkriechen und das Gold rausholen. Wie ist sowas bei diesem Goldpreis lösbar? Wie sind solche Probleme lösbar? Ich meine, die Hauptgründe für den Goldpreisanstieg, also die inflationäre Geldschöpfung zum Beispiel, die überbordende weltweite Staatsverschuldung, geopolitische Konflikte, die werden ja sehr wahrscheinlich ein Dauerzustand bleiben. So sieht es heute aus. Also es ist schwer vorstellbar, dass der Goldpreis nochmal deutlich sinkt, vielleicht auf 1400 US-Dollar. Dort stand er, als du die Earthbeat Foundation im Jahr 2013 gegründet hast. Also wie soll das gehen? Wie wollt ihr eure Probleme lösen dort?
Also das müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen Step by Step machen, so wie wir es immer machen. Ausprobieren, gucken. Es geht natürlich in erster Linie darum, dass wir es schaffen müssen, die Anreize für die Alternativen und für einen fairen Goldabbau so hoch zu gestalten, dass quasi der Anreiz, es anders zu machen, höher ist als das, was sich so lohnt, daran jetzt dieses Gold rauszuholen. Das ist so ein bisschen den Gegenpol, den wir schaffen müssen, der gerade so ein bisschen verloren geht, weil natürlich bei so einem Goldpreis der Anreiz hoch ist und diese psychologische Idee auch zu sagen, ich meine, da spielen ja so viele Probleme mit rein, ne? Also auch persönliche, dass Menschen sagen, hey, wenn ich jetzt den großen Fund mache, wenn ich jetzt ganz viel Gold finde, dann sind all meine Probleme gelöst, weil wir natürlich plötzlich viel, viel mehr Geld damit verdienen. Und da müssen wir langfristig, das ist, glaube ich, auch nichts, was wir kurzfristig schaffen, einfach schauen, wie wir die Anreize schaffen können. Dass die Menschen sagen, hey, das andere lohnt sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, und was sind das für Anreize? Habt ihr Ideen oder sind das die Konzepte, die du auch in anderen Goldwissen-Podcast-Folgen hier schon geschildert hast? Also zum Beispiel Agrarwirtschaft, solche Sachen.
Ja, das sind schon die Konzepte, weil was natürlich gut ist, ist, dass wir eine Grundlage haben und wissen, dass die funktionieren. Und das muss man jetzt aber eigentlich ähnlich wie jetzt in einem wirtschaftlichen Betrieb, ne? Also wenn man quasi vor Herausforderungen und Krisen steht, einfach optimieren und noch ein bisschen mehr zuspitzen und gucken, wie können wir da einfach noch mehr rausholen, es effizienter betreiben. Da spielen natürlich dann auch Bildungsprojekte wieder eine große Rolle. Also in zweiter Linie brauchen wir dafür dann natürlich auch wieder mehr Gelder, ne? Weil das natürlich, um das anzupassen, müssen wir da einfach nochmal nachjustieren. Aber ich habe schon ein gutes Gefühl, dass das, was wir vor Ort tun, du hast es gesagt, ne, Agrarwirtschaft, das Honigprojekt, also gucken, dass diese Rohstoffe, die ja auch sehr gut gehandelt werden, also Honig ist zum Beispiel ein tolles Tool, um zu arbeiten, dass wir das einfach noch effizienter hinbekommen. Aber das wird natürlich Zeit brauchen trotzdem.
Ja, also wenn du von Zeit redest, da, von welchen Zeiträumen oder an welche Zeiträume denkst du da? In 1-2 Jahren oder in 10-20 Jahren?
Nee, das also hoffe ich jetzt nicht 10-20 Jahre. Ich rede da, glaube ich, so von 2-3 Jahren. Das ist, glaube ich, realistisch, dass wir da reingehen können. Das hängt natürlich auch immer von den Faktoren ab, wie offen sind die Menschen auch mitzumachen, wie gut sind die Projektpartner, die wir dort finden, wie hoch ist das Engagement. Das sind ja schon immer auch Themen, da müssen wir auch viel reingeben, ne? Also auch gucken, dass die Leute am Ball bleiben, dass sie verstehen langfristig, was die positiven Auswirkungen auf ihr Leben und natürlich auch auf die Umwelt, in der sie leben, besser machen. So.
Ja, also ich denke ja manchmal, wow, was du und ihr euch da vornehmt und durchzieht, jetzt schon seit Jahren, das ist wirklich ein Knaller, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, da auch echte Erfolge, nachhaltige Erfolge zu erreichen. Auch weil ja der Kleinstminen-Goldabbau in Afrika sehr intransparent ist, oft illegal, kaum kontrollierbar. Wie geht ihr damit um? Oder bezieht ihr euch dann immer auf ein Projekt und sagt, komm, da konzentrieren wir uns drauf und was da ringsum passiert noch in anderen solchen Kleinstminen, das müssen wir jetzt erstmal außen vor lassen. Wie geht das?
Das ist natürlich so ein kleiner Balanceakt. Also auf der einen Seite haben wir schon unsere Erfolge dadurch erzielt, dass wir uns erstmal auf eine Region konzentriert haben, weil wir ja erstmal ausprobieren mussten, was funktioniert nicht, was sind die Herausforderungen, worauf müssen wir eingehen. Auch da spielt natürlich Faktor Zeit, Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Aber ich denke, dass wir uns jetzt, und damit beschäftigen wir uns auch, das Ganze ein bisschen größer aufrollen müssen, sodass es eher eine Art Leuchtturmprojekt wird, die im besten Falle, und das merken wir hier und da schon, natürlich auch Inspiration schafft für andere Kleinstminenregionen. Erfolge, das ist immer die Frage, wie man Erfolge definiert. Es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn man das Leben von einem Menschen verändert, dann ändert man die ganze Welt. Und da versuche ich mich auch immer ein bisschen dran festzuklammern. Am Ende, also den ganzen illegalen Goldabbau werden wir nicht umkrempeln können. Aber es geht ja eher darum, Inspiration zu schaffen, vielleicht auch für andere Organisationen, für andere Unternehmen, die sagen, hey, das ist eine schöne Sache, das wollen wir auch machen, weil wir langfristig sehen, was wir damit nicht nur auf einem Goodwill-Faktor schaffen, sondern dass das auch wirtschaftlich durchaus Sinn machen kann und dass dadurch einfach auch neue Perspektiven mit Gold umzugehen auftauchen.
Ja, in welche Regionen wollt ihr eure Vorhaben ausrollen? Also wo seid ihr gerade und wo soll es hingehen?
Wir sind aktuell in Uganda, in Ostafrika und wollen jetzt ab nächstem Jahr tatsächlich ausrollen, konzentrieren uns aber weiter auf Ostafrika. Ich meine, was man immer so ein bisschen vergisst in der Kommunikation oder in der Wahrnehmung, Afrika ist ja ein riesiger Kontinent. Das ist ja quasi kein Land. Und der Kontinent ist so groß, dass natürlich auch die regionalen Unterschiede wahnsinnig riesig sind. Also man kann jetzt ja auch nicht Spanien mit Schweden vergleichen. Und so ist es natürlich dort auch. Und da wir jetzt, ich würde schon sagen, Experten sind in Uganda, würden wir auch uns auf Ostafrika weiter konzentrieren. Weil da wissen wir einfach, was wir tun können, wie wir an Menschen und Communities rangehen können. Weil wie gesagt, das Thema Vertrauen spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also es ist ja ein Miteinander.
Ja.
Und wir gehen dahin und sagen jetzt, wie es läuft.
Genau, und das hattest du eben auch in einer der beiden Folgen, wo wir beide miteinander gesprochen haben, schon mal erläutert. Also ich kann nur nochmal hier alle Hörerinnen und Hörer dazu ermuntern, sich diese Folgen mal anzuhören. Das ist wirklich spannend, interessant, eine ganz andere Welt. Guja, also es ist alles nicht so einfach, das haben wir jetzt nochmal erläutert. Wenn wir jetzt trotzdem mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, du hast ja gerade gesagt, ihr konzentriert euch so mittelfristig, ne, nächsten 1 bis 3 Jahre. Aber guck mal nach vorne, deine Vision in 20 Jahren, wo steht die Goldwelt da?
Ja, ich finde,
in Sachen Nachhaltigkeit natürlich.
Ja, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich beschäftige mich ja gerne auch mit so Zukunftsszenarien, weil ich meine Arbeit jetzt nicht nur als quasi Stiftungsarbeit, also dieses, was ich schon meinte, ne, ist jetzt nicht nur, ich mache das jetzt nicht nur, weil ich dann mein Gewissen oder so, sondern ich versuche schon immer zu gucken, wie kann man das auch wirtschaftlich verknüpfen. Und ich finde Gold einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Beschäftige mich gerade sowieso sehr viel und recherchiere und gucke gerade, also unsere Welt wird digitaler und wir haben immer mehr digitale Produkte, auch wenn wir in Währungen reingucken und so, ne? Also Cryptocurrencies und so, da verändert sich viel, auch wenn wir bestimmt noch 15, 20 Jahre brauchen, bis da auch vielleicht ein Vertrauen aufgebaut wird und so, wenn wir uns anschauen, wie Währungen entstanden sind, wie unser Papiergeld entstanden ist, das ist natürlich ein riesen Zeit- und Vertrauensfaktor. Und ich finde aber das wahnsinnig spannend, damit zu experimentieren und auch zu gucken, könnte Gold vielleicht auch in irgendeiner Form irgendwann ein digitales Produkt werden, sodass man sagt, natürlich, ich nutze natürlich Gold in physischen Produkten. Da finde ich, haben wir aber eigentlich schon eine ganz gute
Für deinen Schmuck, für deinen
genau,
Schmuckgeschäft.
Für meinen Schmuck. Und dann gibt es natürlich ja auch noch die Elektronikindustrie, da wird ja Gold auch einfach verarbeitet. Da brauchen wir natürlich physisches Gold, aber wir dürfen ja auch nicht unterschätzen, dass es ja durchaus auch das Recycling gibt. Ne? Also Gold wird ja auch immer wiederverwendet. Da kann man natürlich auch wahnsinnig schön gucken, dass diese Recyclingquoten erhöht werden, sodass wir physische Produkte mehr und mehr aus der Kreislaufwirtschaft entstehen lassen können. Aber das ist ja das große Thema zur Nachhaltigkeit im Goldbereich. Gold wird ja trotzdem immer weiter abgebaut werden, weil, deswegen sitzen wir sicher auch wir beiden, es natürlich in erster Linie eine Währung ist, die einfach einen Wert hat. Und ich glaube, es ist utopisch zu sagen, wir stoppen das jetzt komplett, weil so funktioniert einfach unser System nicht. Und da einfach mal ein bisschen zu gucken, wie könnte man vielleicht gerade im Währungskontext, im Investmentkontext mehr über digitale Produkte nachdenken, weil Gold einfach die super coole Eigenschaft hat, dass es ja nicht weggeht. Es ist ja immer da. Es ist ja nicht zerstörbar. Und vielleicht kann man da mal überlegen, vielleicht tun wir das auch schon, wie man da in die Zukunft denken kann.
Dann lassen wir das mal so stehen mit den eventuellen digitalen Gold-Alternativen. Habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Da muss ich auch mal nachlesen. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für einen künftigen Goldwissen-Podcast. Ich würde noch mal gerne auf deine Projekte gehen, noch mal jetzt in die Gegenwart schauen. Wir haben jetzt die Probleme erläutert des steigenden Goldpreises. Gibt es denn bei dir in den Projekten auch
gute Nachricht? Gibt es ganz konkrete Erfolge, von denen du ein bisschen erzählen kannst, dass wir hier nicht nur die schlechten Nachrichten heute im Podcast haben?
Ja, tatsächlich ganz viel. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir weitermachen, auch wenn es, wie gesagt, gerade ein bisschen schwieriger wird aufgrund des starken Goldpreises. Aber was schon schön zu sehen ist, ist, dass wir sehr fokussiert sind. Also wir bringen jetzt gar nicht so viel neue Themen rein, weil ich glaube, dass das eher verwirren würde. Und man sollte ja auch immer auf die Pferdchen setzen, die gut funktionieren. Mhm. Also das ganze Thema inaktive Minen oder Minen, die eben einfach nicht ertragreich sind, zu schließen, das hat so gut funktioniert, weil einfach die Menschen vor Ort ja die positiven Effekte so schnell und stark gemerkt haben, weil sie natürlich einfach wieder zusätzliches Land bekommen haben, das man bearbeiten kann und zwar produktiv bearbeiten kann, Geld verdienen kann, indem man eben Dinge anbaut, die man natürlich auch selber essen und verzehren kann, aber eben auch verkaufen kann. Und das Honigprojekt, was wirklich durch die Decke geht. Und das ist so schön, weil das macht viel unserer Arbeit aus, dass wir Anreize schaffen. Und ein ganz konkretes Beispiel, was mich super gefreut hat, ist, dass die vier Gruppen, die quasi ausgebildet wurden zu Imkern, jetzt gar nicht nur Honig.
Also ehemalige Minenarbeiter.
Genau, die jetzt eigentlich nur noch Imkerei betreiben und von sich aus jetzt verstanden haben, okay, Honig ist das eine Thema, das läuft stabil, das wird abgekauft, da gibt es einen stabilen Preis. Aber man kann ja aus dem quasi Abfallprodukt, ist glaube ich falsch, aber aus dem Beiprodukt, das quasi beim Honigmachen entsteht, auch noch andere Produkte herstellen. Ne?
Also was gibt es da? Man kann zum Beispiel das
Bienenwachs daraus, das kann man auch verkaufen tatsächlich. Man kann aber auch Produkte wie Kerzen und was auch immer herstellen und das wiederum verkaufen. Und man kann zum Beispiel... Propolis ist auch so ein Beiwerk vom Honig, was auch stark gehandelt wird, was medizinisch ganz viel eingesetzt wird. Und das kam aber aus den Menschen raus. Also da haben wir gar nicht den Anreiz gesetzt und gesagt, hey, wollen wir nicht mal andere Produkte uns noch angucken, sondern das ist was von ganz alleine entstanden ist, weil sich die Communities hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das funktioniert hier richtig gut. Was können wir eigentlich machen, um noch mehr Geld zu verdienen, um effizienter zu sein, um auch wieder Geld zu haben und das zu reinvestieren. Und das ist natürlich eine total starke Erfolgsgeschichte, weil wir da jetzt am Ende gar nicht so viel mit zu tun hatten, sondern das eben aus der ganzen Arbeit, die wir da reingegeben haben, entstanden ist. Und genau das ist eigentlich das, was ich toll finde, wenn es eher eine Hilfe zur Selbsthilfe wird und die Menschen dann irgendwann super aktiv sind ohne unser Zutun. Das finde ich schon richtig, richtig schön.
Ja, toll. Klasse. Also Glückwunsch. Es klappt also auch einiges. Das ist wichtig, dass wir das hier erwähnen. Also es gibt Lichtblicke auch bei diesem hohen Goldpreis. Gibt es noch andere Sachen, die du vielleicht erzählen möchtest, wo ihr dran seid, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Na, was wir auch machen, also was ich mehr und mehr verstehe in der Arbeit, ist, dass es natürlich ein ganzheitliches System ist. Ne? Also das eine ist natürlich zu sagen, hey, wir lokalisieren Minen, die wir schließen. Dann gucken wir, was können wir aus der gewonnenen Erde, aus dem gewonnenen Land machen, sodass Geld verdient werden kann, weil darum geht's am Ende auch. Aber wir haben natürlich mehr und mehr gemerkt, dass das Thema Bildung und vor allen Dingen finanzielle Bildung ein wahnsinnig wichtiges ist. Und da werden wir jetzt auch noch mal mehr reingehen, weil das ist am Ende das, was super wichtig ist und was auch eine kleine Erfolgsgeschichte ist. Wir haben das jetzt mal mit so einer kleinen Pilottruppe quasi gestartet.
Ja.
Die waren so wissbegierig und am Ende haben sie alle Konten eröffnet, was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht registriert ist. Also dann mussten sie sich erst registrieren, dann haben sie Konten eröffnet. Jetzt haben sie ein Sparkonto und Konto für quasi die täglichen Ausgaben. Das ist schon was, wo ich einfach noch mehr rein will, wie so ein Schirm, was man um alles rum quasi legt, damit genau das passiert, was am Ende jetzt auch passiert ist, dass sie sich überlegen, okay, wie können wir hier effizienter arbeiten, Gewinne erwirtschaften, wieder reinvestieren und so. Und das ist schon was, worauf wir uns auch in den nächsten Jahren konzentrieren werden.
Also habe ich das richtig verstanden? Ihr habt in Afrika, in Uganda, ich sag mal, ihr schiebt da jetzt Finanzbildung an?
Ja.
Aha.
Und das ist ein super spannendes Tool tatsächlich, weil das Ganze frei macht und ganz viel Inspiration schafft und die Menschen das Gefühl haben, dass sie ja auch so in die Selbstkontrolle kommen, was ich total super finde.
Ja, sehr spannend und interessant, dass ihr das dort macht. Wir haben es ja in Deutschland hier auch sehr nötig. Da hat Steffen Orben, Xetra Gold Geschäftsführer Steffen Orben, kürzlich in einem Podcast drüber gesprochen. Finanzbildung ist super, super wichtig, nicht nur hier, sondern auch in Afrika. Und jetzt sag mal, Guja, da fällt mir ein. Im Vorgespräch hast du mir was gesagt, dass du auch an einem Buch dran bist, dass du ein Buch schreibst. Da habe ich noch gesagt, wart mal noch, das können wir ja im Podcast besprechen. Zum Glück machen wir das jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Geht es da um Finanzbildung oder worum geht es da?
Da geht es in erster Linie um das Thema Gold tatsächlich, aber natürlich auch um Bildung und Finanzbildung, weil ich in dem Buch wirklich einmal das komplette Thema aufmache, weil ich persönlich finde, dass es von allen Aspekten viel zu wenig Wissen da draußen gibt. Merkt es immer wieder an Kleinigkeiten, wie wenn ich erzähle, dass Gold auch in unseren Smartphones zum Beispiel verarbeitet ist. Ne? Das weiß immer keiner. Dann ist immer so, ach krass, dass Gold überhaupt eine Ressource ist, die abgebaut wird, dass 25 Millionen Menschen im Kleinbergbau. Es sind alles immer so Fakten, wo alle immer vollkommen aus den Wolken fallen. Und natürlich auch mit einem starken Fokus der Herausforderungen, die wir haben. Aber ich beleuchte auch unser gesamtes Finanzsystem, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Es ist auch super spannend tatsächlich, ne? Also Tauschgeschäft, wann ist Gold eigentlich reingekommen? Wann kam dann unser Papiergeld, so wie wir es kennen, Goldstandard etc.? Also es wird ein Rundumschlag zum Thema Gold. Natürlich wird es auch viel darum gehen, um meine Geschichte. Wie bin ich dazu gekommen? Was habe ich gelernt? Und natürlich auch, was läuft schief und was müssen wir als Gesellschaft, aber auch als goldverarbeitende Wirtschaft, als Finanzinstitut und auch politisch eigentlich tun, damit diese Goldlieferkette fairer gestaltet werden kann, sodass am Ende alle partizipieren können an der Schönheit und dem Wert von Gold und nicht nur wir, sondern auch die Menschen, die es abbauen am Ende.
Ja. Hast du schon einen Veröffentlichungstermin? Hast du einen Verlag? Also wann kann ich ran an das Teil? Wann kann ich es lesen?
Also im März kannst du es lesen. Da können wir gerne gleich den nächsten Termin für unseren Podcast machen, nachdem du es gelesen hast. Genau, ich habe einen Verlag. So ist es überhaupt auch erst entstanden, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich das machen möchte. Da habe ich kurz gehadert, weil du weißt es, Terminfindungen mit mir sind schwierig, mein Leben ist voll, aber es ist so ein Herzensprojekt von mir, auch einfach mein Wissen der letzten 15 Jahre da runterzuschreiben, habe auch wahnsinnig viel Experteninterviews geführt und so, also auch selber noch sehr viel gelernt, was natürlich auch die Arbeit mit der Stiftung maßgeblich auch, verändert, aber auch nochmal schärft, weil ich einfach auch viel gelernt habe, nochmal zu Strukturen. Und genau, im März kommt's raus.
Ja, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt und übrigens, ich weiß nicht nur, dass es nicht so leicht ist, mit dir Termine zu finden. Ich weiß auch, wie schwierig es ist, ein Buch zu schreiben. Vielleicht gar nicht unbedingt intellektuell, aber zeitlich. Das kostet einfach richtig viel Zeit und ich frage mich gerade, wie du das eigentlich auch noch unterbekommst, aber das können wir dann im März besprechen. Da nagel ich dich jetzt sozusagen fest, den Termin machen wir und dann würde ich nur gerne vorher so viel Zeit haben, um wirklich auch ein bisschen intensiver in das Buch zu schauen und da ein paar Themen rauszusuchen, die wir dann hier für den Goldwissen-Podcast bearbeiten können. Ja, das wäre klasse. Also da hast mich jetzt sehr, sehr, sehr neugierig gemacht. Freue mich, dass du da dabei bist. Klasse. Ja gut, dann würde ich sagen, ganz vielen Dank erst einmal für dieses Gespräch, für die interessanten, auch wieder mahnenden Einblicke auf den Goldmarkt aus Sicht der Earthbeat Foundation. Wir haben heute die Sicht der Schmuckdesignerin Guja Merkle mal draußen gelassen, weil ja, ich finde, das ist ein eigenes Thema. Da können wir auch mal wieder dann eine Folge zu machen im nächsten Jahr. Wie geht es dir eigentlich als Schmuckdesignerin mit dem hohen Goldpreis? Da hattest du in der letzten Folge schon mal einiges zugesagt. Da können wir dann mal updaten. Also, was nehme ich mit aus unserem Gespräch jetzt gerade? Der Nachhaltigkeit tut der Goldpreisanstieg, zumindest in Kleinstminen in Afrika, wo eine Menge Geld rausgeholt wird aus den Minen, leider nicht so sehr zugunsten derer, die es tatsächlich rausholen. Das ist also nicht so eine gute Sache für dich. Du musst dich jetzt noch mehr mit deinem Team ins Zeug legen. Aber es gibt auch Erfolge, die sind auch goldig sozusagen, nämlich zum Beispiel Honiganbau als Alternative in Uganda. Alternative für den Goldabbau. Und ich kann mir vorstellen, das ist in jedem Fall gesünder. Und ich merke mir, dass du ein Buch schreibst, wo du den Markt betrachtest, wo du Wissen vermittelst aus deiner Sicht über Gold. Sehr, sehr spannend. Und da machen wir was draus nächstes Jahr hier auch im Goldwissen Podcast. Ja, liebe Guja, ich freue mich also auf unser nächstes Gespräch im Jahr 2025 und ich wünsche dir weiterhin echte Erfolge mit der Earthbeat Foundation, auch wenn es nicht leichter wird für euch.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch und die lieben Wünsche.
Sehr, sehr gern. Liebe Goldinteressierte, jetzt habe ich wie immer nach dem Goldwissen-Podcast-Interview noch ein Goldkurs-Update für Sie. Wir schauen uns die Preisentwicklung insbesondere in der Zeit vom 17. Oktober, als die vorige Goldwissen-Podcast-Folge erschien, bis zum 29. Oktober, also kurz bevor diese Folge erschienen ist, diese Zeitspanne, diese 14 Tage, schauen wir uns an. Dann gibt's erstmal ein klein wenig Musik und ich trinke mir mal einen Schluck Wasser. In den genannten 12 Tagen bzw. 9 Börsentagen ist der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse um 2,6% auf mehr als 2.760 US-Dollar gestiegen. In unserer Währung bedeutete das wechselkursbedingt ein Plus von 3% auf mehr als 2.560 Euro. Xetragold notierte, während ich dieses Update sprach, bei mehr als 82 Euro pro Anteilsschein. Das heißt, 1 Gramm Gold kostete etwas mehr als 82 Euro, denn ein Xetragold-Anteil verbrieft den Besitz von einem Gramm Gold, das die Deutsche Börse Commodities GmbH auch physisch für die Xetragold-Investoren in einem geheimen Tresor verwahren lässt. Also das gesamte Gold, das gesamte physische Gold, das Xetragold-Investoren über ihre Anteilsscheine gekauft haben, wird sicher verwahrt. Ja, dabei möchte ich es für diese Folge belassen. Gold steigt von einem Rekordhoch aufs nächste. Wenn man bedenkt, dass der Goldpreis nicht nur ein Kapitalanlageinstrument, sondern auch ein Sorgen, vielleicht sogar ein Angstindikator ist, sollte man selbst als Profiteur der Preissteigerungen mit einiger Skepsis auf die Weltlage schauen. Das war's für Folge 86 des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast über eine Podcast-App wie Apple Podcast, Spotify oder Audible, damit Sie keine Folge verpassen oder Sie hören die Folgen auf www.xetra-gold.com. In der nächsten Folge, der Folge 87, ist wieder Robert Halver zu Gast. Mit dem Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baaderbank sprechen wir über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Die findet am 5. November statt, beziehungsweise wir sprechen über die Implikationen des Wahlausgangs für Gold. Das wird sicher auch wieder sehr, sehr spannend. Und übrigens vorher, am 2. November ist wieder Börsentag in Hamburg. Er findet in der Handelskammer am Adolfsplatz 1 statt. Mitglieder des Xetragold-Teams werden vor Ort sein. Wenn Sie also in der Nähe wohnen, gehen oder fahren Sie doch hin und kommen Sie mit Xetragold-Verantwortlichen ins Gespräch. Natürlich sind auch jede Menge andere Börsenfachleute vor Ort. So, jetzt war es das aber wirklich für diese Folge. Herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.